Marin Trenk, Döner Hawaii, unser globalisiertes Essen. Dass sich Essgewohnheiten mit der Zeit verändern, ist offensichtlich. Vor 500 Jahren frühstückten unsere Vorfahren zum Beispiel gerne eine rohe Zwiebel und tranken dazu ein frisches Glas Bier. Eine Kombination, bei der wir nicht nur frühmorgens Schnellreis ausnehmen würden. Aber wie kommt es eigentlich, dass wir heute frische Brötchen und leckere Marmelade zum Frühstück bevorzugen? In diesen Blinks wirst du erfahren, wie die kulinarische Globalisierung unseren Geschmack über die Jahrhunderte hinweg immer wieder verändert und unseren Speiseplan bereichert hat. Dich erwartet ein Streifzug von den ersten Kartoffeln und Tomaten, die zum Ende des 15. Jahrhunderts nach Europa kamen, bis hin zu den neuesten Sushi-Kreationen in den Nordsee-Filialen der deutschen Fußgängerzonen. Blink Nummer 1. Die Entdeckung Amerikas führte zur ersten Welle der kulinarischen Globalisierung. Die Globalisierung betrifft alle Lebensbereiche, auch das Essen. Historisch betrachtet waren es vor allem drei Ereignisse, die die Essgewohnheiten revolutionierten. Nach der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus im Jahr 1492 wurden die gewohnten Rezepte der Europäer zum ersten Mal durcheinandergewirbelt. Zu dieser Zeit gelangten einige der heute wichtigsten Nahrungsmittel erstmals nach Europa. Mais, Kartoffeln, Tomaten, Kürbisse, Chili, Paprika, Süßkartoffeln, Erdnüsse, Papaya, Ananas und Kakao wurden importiert und in den verschiedenen europäischen Regionen mit unterschiedlicher Begeisterung aufgenommen. Mais zum Beispiel wurde von Kolumbus schon 1493 nach Europa gebracht und verbreitete sich dann schnell über den Kontinent. Vor allem in Spanien, Italien und auf dem Balkan wurde das Gemüse sehr beliebt. Das lag hauptsächlich daran, dass es sehr ertragreich ist und auch dort wächst, wo das Wetter für Weizen zu feucht ist. Die Kartoffel hingegen erfreute sich vor allem im Norden Europas großer Beliebtheit und galt bald als arme Leuteessen. In Irland wurde sie zum wichtigsten Nahrungsmittel der bitterarmen Bevölkerung. Das Besondere an dieser kulinarischen Revolution war, dass zwar die Lebensmittel, nicht aber die Rezepte der Herkunftsländer importiert wurden. So verbreitete sich Mais an vielen Orten in Europa, ohne dass jemand danach gefragt hätte, wie Mexikaner diesen eigentlich verwenden. Stattdessen aßen die Europäer ihren Mais meistens recht einfallslos als Brei. Das gleiche galt für die Kartoffel, die zumeist einfach als Pell- oder Salzkartoffel gegessen wurde. Mit der Zeit stellten auch die Europäer fest, dass die Kartoffel ein sehr vielseitiges Nahrungsmittel ist. Dank raffinierter Rezepte wie Kroketten, Gratins und Knödel gelang der Kartoffel schließlich sogar der Aufstieg aus den armen Küchen Europas in die Häuser der Herrscher. Diese erste Welle der kulinarischen Globalisierung, der kolumbische Austausch, ist noch längst nicht abgeschlossen. Ein Nachzügler war zum Beispiel die Avocado und auch heute noch erreichen regelmäßig neue Lebensmittel wie Mate, Matcha oder Quinoa die europäischen Haushalte. Blink Nummer 2. Der Kolonialismus brachte in einer zweiten Welle exotische Rezepte in die westlichen Länder. Die zweite Welle der kulinarischen Globalisierung fand im Zuge des europäischen Kolonialismus im 18. Jahrhundert statt. Dort, wo Vertreter der Kolonialmächte und der ansässigen Bevölkerung relativ eng zusammenlebten, wurden nicht nur Lebensmittel, sondern zum ersten Mal auch Rezepte ausgetauscht. Das Paradebeispiel hierfür ist die englische Begeisterung für Curry. In Indien lebten die Vertreter der englischen East India Company weit verstreut über das Land und bildeten keine geschlossenen Gemeinschaften wie die Siedler in Amerika. Daher passierte es oft, dass Engländer indische Frauen heirateten oder dass eine englische Hausfrau mit einem indischen Koch zusammenarbeitete, um die dort verfügbaren Lebensmittel in ein Gericht zu verwandeln, das auch dem englischen Hausherrn schmeckte. So entwickelten sich Rezepte, die zwar indische Gewürze beinhalteten und auf indische Art zubereitet wurden, aber auch in England überaus beliebt waren. Die so entstandenen Rezepte bildeten eine Verschmelzung der aufeinandertreffenden Kulturen, wobei sie häufig an die Essgewohnheiten der Kolonialherren angepasst wurden. So ist das Curry eigentlich eine englische Erfindung. In Indien selbst gibt es gar kein Gericht, das so heißt. Die Engländer beschlossen einfach, alle indischen Speisen, die aus Reis und einer Soße bestehen, Curry zu nennen. Außerdem wurden bei der Zubereitung der exotischen Speisen unbekannte Zutaten einfach weggelassen und dafür heimische Lebensmittel nach Belieben ergänzt. In England wurde ein Curry zum Beispiel statt mit Kokosmilch mit Sahne gekocht und mit Erbsen und Möhren verfeinert. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in England das Currypulver erfunden, eine Mischung aus verschiedenen Gewürzen wie Kümmel, Safran, Pfeffer und Zimt, die so gut wie jedem Gericht den typisch indischen Geschmack verleiht. Diese Möglichkeit der einfachen Zubereitung trug auch dazu bei, dass das Curry, das anfangs hauptsächlich von der Oberschicht gegessen wurde, auch in anderen sozialen Schichten immer populärer wurde, bis es schließlich das beliebteste Gericht der Engländer überhaupt wurde. Umgekehrt hinterließen die Engländer allerdings kaum kulinarische Spuren in Indien, außer Marmelade und Toast. Zum Glück, möchte man heute meinen. Blink Nummer 3. In der dritten Welle der kulinarischen Globalisierung verbreiteten sich ganze Küchen rund um den Globus. In der dritten Welle der kulinarischen Globalisierung wurden schließlich nicht nur einzelne Rezepte ausgetauscht, sondern ganze Küchen begannen, sich über den Globus hinweg zu verbreiten, meistens dank der Hilfe großer Migrationsströme. Den erfolgreichen Anfang machten dabei Küchen der chinesischen und italienischen Einwanderer in Amerika ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. In den USA wurde eigentlich großer Wert darauf gelegt, alle Einwanderer so schnell wie möglich zu richtigen Amerikanern zu machen, auch in kulinarischer Hinsicht. So notierte zum Beispiel ein Sozialarbeiter über eine italienische Familie zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Essen immer noch Spaghetti, noch nicht assimiliert. Einwanderer aus Mittel- und Osteuropa oder Russland übernahmen gerne die amerikanische Art zu kochen, doch diejenigen aus Asien und Italien weigerten sich einfach, die für sie ungewohnte Küche anzunehmen. Dafür, dass sich italienische Gerichte wie Pizza und Pasta oder chinesische Gemüsepfannen in den USA durchsetzten, war vor allem die Entdeckung der Vitamine ab 1912 verantwortlich. Frisches Gemüse galt davor als Geldverschwendung, da man glaubte, dass es nur aus Wasser bestehe. Heute sind Macaroni mit Käse die beliebteste vegetarische Mahlzeit in den USA, ein Zeichen dafür, dass die Einwandererküchen in leicht amerikanisierter Form längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. In Nordeuropa begann die dritte Welle der kulinarischen Globalisierung erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Dazu trugen vor allem die Gastarbeiter bei, die ihre Rezepte aus dem Süden mit nach Deutschland brachten. Pizzerias, italienische Eisdielen, griechische Restaurants und Balkangrills wurden schnell in ganz Deutschland beliebt. In Zeiten des Wirtschaftswunders kannten viele Deutsche diese Geschmäcker schon aus ihrem Urlaub und waren froh, ein wenig von diesem Urlaubsgefühl nun auch in ihren Alltag holen zu können. Gleichzeitig verbreiteten sich auch die ersten chinesischen und indischen Restaurants auf dem Festland. Sie hatten einen Umweg über England genommen und erreichten die Niederlande, Frankreich und Deutschland bereits mit einer erfolgreich europäisierten Speisekarte. Blink Nummer 4. Deutsche lieben die italienische Küche und türkische Imbisse. Nachdem wir einen Überblick über die globalen Veränderungen der Essgewohnheiten gewonnen haben, sehen wir uns in den folgenden Blinks die Situation in Deutschland ein bisschen genauer an. Was essen wir? Seit wann und warum? Die großen Gewinner der kulinarischen Globalisierung in Deutschland sind bisher eindeutig Italien und die Türkei. Seit am 24. März 1952 die erste Pizzeria Deutschlands in Würzburg eröffnete, sind wir alle Fans der italienischen Küche. Aber nicht nur im Restaurant, auch zu Hause hat uns die mediterrane und vor allem italienische Küche stark beeinflusst. Es gibt kaum eine Familie, in der nicht jede Woche Nudeln auf dem Tisch landen, und im Supermarkt greifen wir ganz selbstverständlich zu Oliven, Wein, Mozzarella, Parmesan und Tomatensauce. Das ist auch kein Wunder. Schließlich lässt sich Pasta schnell und unkompliziert zubereiten. Mit frischem Gemüse ist sie gesund, dazu noch günstig, natürlich lecker und Kinder mögen sie auch. Was will man mehr? Im Imbissbereich führt der türkisch-deutsche Döner-Kebab die Beliebtheitsskala an. Kebab ist eine traditionelle Speise im Nahen Osten. Döner bedeutet nur, dass das Fleisch an einem Spieß gedreht wird. Der deutsche Teil der Erfindung, der Anfang der 70er Jahre in Berlin-Kreuzberg hinzukam und dem Gericht zum Erfolg verhalf, bestand darin, das Fleisch in ein Viertel Pita-Brot zu packen, sodass es aus der Hand gegessen werden konnte. Im Gegensatz zu vielen italienischen Gerichten wurde auch der Döner dem deutschen Geschmack angepasst. So gibt es zum Beispiel kaum noch den traditionellen Lammdöner, stattdessen wurde auf Kalb und zunehmend auf Hühnchen umgesattelt. Trotz des Riesenerfolgs des Döners wurde die restliche türkische Küche in Deutschland lange Zeit völlig ignoriert. Das beginnt sich langsam zu ändern. Ayran hat es in den Supermarkt geschafft und immer mehr Menschen greifen auch gerne mal zu Börek oder Köfte. Auch wenn Pizza und Kebab heute fest zu unserem Alltag gehören, bieten die Küchen Italiens und der Türkei noch viele, bisher relativ unbekannte Gerichte, die es sich im nächsten Urlaub oder beim Kochen mit türkischen oder italienischen Freunden zu entdecken lohnt. Blink Nummer 5. Im Windschatten der China-Restaurants wurden andere asiatische Küchen in Deutschland beliebt. Neben Pizza und Döner erfreuen sich vor allem asiatische Gerichte in Deutschland größter Beliebtheit. Der Vorreiter dieses Trends waren die China-Restaurants. Sie hatten ihre Gerichte auf ihrer Reise durch Amerika und England so weit standardisiert und dem westlichen Geschmack angepasst, dass die Europäer keine Angst vor zu exotischen Gerichten haben mussten. Die Rezepte wurden sogar dermaßen verändert, dass viele Chinesen sie gar nicht mehr als chinesische Gerichte erkennen würden. Auch die Aufeinanderfolge von Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise ist in China nicht verbreitet. Zudem sind die unterschiedlichen Küchen des riesigen Landes China in der standardisierten Speisekarte mit Frühlingsrollen, Pekingente und gebackener Banane nicht mehr zu erkennen. Die Anpassung war allerdings auch nötig, denn viele traditionelle chinesische Gerichte hätten bei uns sicher wenig Erfolg gehabt, da sie zum Beispiel gestocktes Blut, Schwalbennester oder Seegurken enthalten. Durch ihre große Beliebtheit ebneten die China-Restaurants in Deutschland den Weg für andere asiatische Küchen. Vor allem die Verbreitung von Sushi wäre ohne die China-Restaurants und die damit einhergehende Sympathie für alles Asiatische undenkbar gewesen. Seit Urzeiten galt roher Fisch in Europa als ungenießbar und dieses Tabu hielt sich sehr lange. Sicher können sich noch einige von uns daran erinnern, wie sie zum ersten Mal Sushi probierten. Auch Sushi musste übrigens den Umweg über die USA gehen, bevor es sich in Deutschland durchsetzen konnte. Daher tauchte es gleich zusammen mit der amerikanischen California Roll bei uns auf. Neben der chinesischen und japanischen Küche sind heute vor allem thailändische und vietnamesische Restaurants sehr beliebt und haben den Speisezettel der Deutschen bereichert. Es scheint fast, als wäre thailändisch nach italienisch die erste Küche, auf die sich alle einigen können, und die Verbreitung der thailändischen Restaurants trägt zu einer Verdrängung der chinesischen Küche bei. Italienisch, türkisch, chinesisch und thailändisch kennen wir alle. Was gibt es in deutschen Fußgängerzonen sonst noch zu entdecken? Und was sind die Trends? Blink Nummer 6. In unseren Fußgängerzonen verwischen die kulinarischen Grenzen zusehends. Wer heute einen Stadtbummel macht, kann zwischen unzähligen Gerichten und Küchen wählen. Noch vor 50 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Der Geschmack der Deutschen hat sich verändert und die Gastronomie passt sich an und diversifiziert sich. Viele traditionelle Ketten versuchen, geschmacklich mit den neuen Trends mitzuhalten. Nordsee bietet zum Beispiel Sushi an und bei Wienerwald steht Hühnchen in einer süß-sauren Version auf der Speisekarte. Traditionelle China- oder Balkan-Restaurants gibt es heute seltener. Dafür verbreiten sich neue Trends, wie zum Beispiel Tapas-Bars, Food-Trucks, vegetarische und vegane Restaurants und Imbisse, Cupcake-Läden oder japanische Nudelbars. Die Trennung zwischen einzelnen nationalen Küchen wird dabei immer unschärfer. Von der Pizza Hawaii bis zur California Roll gibt es schon seit langem Rezepte, die Elemente verschiedener Küchen miteinander vermischt haben. Heute befreien sich immer mehr Restaurants von der Vorstellung, dass sie ausschließlich Gerichte aus einem bestimmten Land anbieten müssen. Stattdessen entwickeln sich sogenannte Fusion-Restaurants und Gerichte, zum Beispiel der Obstdöner, der das bekannte Kebab-Format einfach als klassisches Fruchtdessert kredenzt. Wir müssen uns allerdings keine Sorgen machen, dass sich nach und nach ein fader, weltweiter Geschmack herausbildet, so wie es viele im Angesicht des globalen Siegeszuges von McDonald's befürchteten. Ganz im Gegenteil. Heute können wir zwischen viel mehr Geschmacksrichtungen und Zubereitungsarten wählen als noch vor einigen Jahren. Außerdem gibt es in deutschen Innenstädten schon länger relativ unbeachtete, fremde Küchen, die sich überhaupt nicht um deutsche Kundschaft bemühen, sondern ihren Landsleuten heimische Gerichte bieten wollen. So treffen sich Uiguren, Eritreer, Kolumbianer oder Nigerianer unbeachtet von deutschen Kunden in ihren eigenen kleinen Restaurants und essen dort Gerichte, deren Namen selbst weitgereisten Deutschen meistens völlig unbekannt sind. Trau dich ruhig einmal in eines dieser Restaurants. Du wirst erstaunt sein, welche unerwarteten Geschmäcker du dort entdecken kannst. Blink Nummer 7. Die Landesküche verschwindet in Deutschland, vor allem im Norden. Es ist natürlich schön, dass wir heute kalifornisches Eis, mexikanische Tortillas oder vietnamesische Sommerrollen essen können, wann immer uns danach ist. Aber geht das Ganze nicht auf Kosten der traditionellen deutschen Küche? Jein, denn es ist schwer zu sagen, ob es die deutsche Küche überhaupt gibt. Deutschland hat keine lange nationale Tradition, sondern bestand bis in das 19. Jahrhundert hinein aus verschiedenen Ländereien, Königreichen und Herzogtümern. Daher entwickelte sich auch keine nationale Küche, sondern verschiedene Kochtraditionen bestanden nebeneinander. Nach wie vor wird Deutschland kulinarisch durch den Weißwurst-Äquator geteilt, der entlang des Mains verläuft. Nördlich davon gibt es kaum etwas, das als gemeinsame Küche bezeichnet werden kann, nur einzelne regionale Spezialitäten, wie etwa Leipziger Allerlei. Südlich davon trifft man hingegen auf zahlreiche Gemeinsamkeiten. Braten und Würste, die gerne mit Süßem wie Beeren oder süßem Senf kombiniert werden, oder Mehlspeisen wie Spätzle, Kaiserschmarrn, Strudel oder Dampfnudeln finden wir in ganz Süddeutschland. Südlich des Mains gehören traditionelle deutsche Gerichte auch noch zum Alltag, nördlich davon eher weniger. So ist es für bayerische Familien vollkommen normal, sich am Wochenende zum Frühschoppen im Biergarten zu treffen, wo es Brezeln, Weißwürste, Kartoffelsalat und Hefeweizen gibt. Sonntags kommt oft noch der traditionelle Braten auf den Tisch und auch ein deutsches Wirtshaus fehlt in keinem bayerischen oder schwäbischen Dorf. Im Norden werden kaum noch traditionelle Mahlzeiten zubereitet. Stattdessen greift man zunehmend auf Alternativen zurück, die unkomplizierter oder günstiger sind. Das liegt auch daran, dass heute immer individueller gegessen wird. Wenn zum Beispiel der Sohn Vegetarier ist, die Tochter eine Laktoseunverträglichkeit hat und die Mutter gerade eine Low-Carb-Diät macht, ergibt es wenig Sinn, ein aufwendiges Sonntagsgericht zu kochen. Hierbei handelt es sich um ein Phänomen, das wir auch in anderen Ländern beobachten können. Je schwächer ausgeprägt die regionale Küche ist, desto schneller beginnt jeder, das zu essen, worauf er gerade Lust hat, egal aus welcher Weltregion das Gericht stammt. Blink Nummer 8. Verschiedene Essprovinzen sind global unterschiedlich erfolgreich. Bisher haben wir uns verschiedene nationale Küchen angesehen. Eine andere Möglichkeit ist es, die Welt in Essprovinzen einzuteilen. Ein Konzept, das von dem amerikanischen Ernährungspsychologen Paul Rezin entwickelt wurde. Eine Essprovinz zeichnet sich vor allem durch die Vorherrschaft einer besonderen Kombination von Gewürzen und die Beliebtheit bestimmter Nahrungsmittel aus. Wenn wir zum Beispiel an Olivenöl, Knoblauch, Tomaten und Basilikum denken, wissen wir sofort, dass Italien gemeint ist. Zu den großen Essprovinzen gehören unter anderem die mediterrane Provinz und die nordatlantische Provinz. Zu letzterer zählen unter anderem Deutschland, aber auch England, die USA und die skandinavischen Länder. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie recht sparsam mit Gewürzen umgeht. Weitere große Essprovinzen sind der Nahe Osten, Süd-, Ost- und Südostasien sowie Ozeanien, Afrika und Mexiko. Kleinere Essprovinzen gibt es überall dort, wo eine eigene kleine Küche entstanden ist, unter anderem in Argentinien oder Peru. Einige Essprovinzen haben in der Vergangenheit weltweit Karriere gemacht, während andere unbeachtet blieben. Die nordatlantische Provinz, zu der auch die deutsche Küche gehört, war bei den Speisen global bisher wenig erfolgreich, mit einer großen Ausnahme: Brot. Dafür hat sie die weltweit beliebtesten Getränke erfunden, Bier und Cola. Speisen aus der asiatischen und der mediterranen Essprovinz sind hingegen auf der ganzen Welt beliebt. Die Provinz Nahe Osten bleibt noch hinter ihren Möglichkeiten zurück. Zwar sind Döner und Falafel heute schon weltweit populär, doch es gibt noch viele köstliche Speisen aus dieser Region, die im Ausland noch völlig unbekannt sind. Auch für afrikanische Gerichte interessiert sich außerhalb des Kontinents leider so gut wie niemand. Egal, ob wir unsere Speisen in Küchen oder Essprovinzen einteilen, fest steht, dass sich unsere Art zu essen immer weiterentwickelt und wir auch in der Zukunft neue Geschmäcker und Zutaten entdecken werden. Blink Nummer 9. Deutschland isst gerne gut und immer weniger Fleisch. In den letzten Jahrzehnten sind in immer kürzeren Abständen neue Rezepte, Küchen und Geschmäcker nach Deutschland gekommen. Dadurch ernähren wir uns zunehmend abwechslungsreicher. Es gibt außerdem viele Trends, die darauf hinweisen, dass gutes Essen und Kochen in Deutschland stetig beliebter wird. Deutsche kaufen zum Beispiel immer mehr regionales Obst und Gemüse, das einfach besser schmeckt und nebenbei umweltfreundlicher ist. So haben sich fast überall Bauernmärkte etabliert, auf denen wir ganz frisch vom Bauern Kartoffeln, Äpfel und alles andere kaufen können, was in der Region angebaut wird. Außerdem geht der Trend dazu, dass wir wieder gerne und gut zu Hause kochen, wenn wir die Zeit dazu haben. Selbst kochen ist nicht mehr nur langweilige Hausarbeit, sondern wird zum Zeitvertreib und zum Handwerk. Hinzu kommen immer mehr Streetfood-Märkte und Foodtrucks, die nach Amerika nun auch die deutschen Städte erobern und viele neue und oftmals gesunde Rezepte und Gerichte mit sich bringen. Allerdings verdrängen diese neuen Rezepte und Trends auch Alteingesessenes von unserem Speiseplan. Dazu gehört in der letzten Zeit vor allem Fleisch. Es gibt heute zum Beispiel kaum noch Menschen in Deutschland, die Innereien essen. Unter den Studenten, die der Autor in den letzten Jahren unterrichtet hat, war zum Beispiel kein einziger, der in der letzten Zeit Kutteln oder Bries gegessen hatte. Filets und Steaks stehen zwar bei vielen Leuten noch auf dem Speiseplan, Allerdings sind sie heute kaum mehr als Fleisch zu erkennen und haben auch meistens nur wenig Eigengeschmack. Wenn einmal ein ganzes Ferkel oder Huhn im Supermarkt landet, fehlen ihm auf jeden Fall der Kopf und die Füße, sodass es möglichst wenig an ein echtes Tier erinnert. Die Globalisierung des Essens ist noch lange nicht an ihrem Endpunkt angelangt. Wir dürfen also gespannt sein, welche Leckereien sie uns in der Zukunft auf die Teller zaubern wird. Du hast gerade die Blings zu Döner Hawaii von Maren Trenk gehört. Das Wichtigste, das du aus dem Buch mitnehmen kannst, ist: Mit der Entdeckung Amerikas trat Christoph Kolumbus die erste Welle der kulinarischen Globalisierung los. Seitdem verbreiten sich einzelne Lebensmittel, Rezepte, aber auch ganze Küchen mit zunehmender Geschwindigkeit über den ganzen Planeten und bereichern dadurch unseren Speiseplan. Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blings gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Döner Hawaii und teile deine Gedanken mit uns.